Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast der IWB. Heute als Gastgeber Eva Oertel, Florian Holle und mit mir. Die Nadja kann heute leider nicht dabei sein. Wir nehmen diesen Podcast sehr ad hoc auf, aufgrund eines gerade ergangenen Urteils. Und ja, wie das so ist, wir haben dann natürlich immer ein bisschen das Thema, wer wann kann. Wir freuen uns aber sehr, dass wir heute unseren Gast dabei haben. Kommt gleich. Wir wollen, also um es ein bisschen spannender zu machen, erstmal über kurz über das Thema sprechen. Und zwar wollen wir diesen Podcast, der knüpft an einen Podcast mit Christoph Ott, wollen wir in diesem wieder besprechen, und zwar zwei Urteile, einmal zur Frage des DBA-Rechts und hier die DBA-rechtliche Aufteilung von Besteuerungsbefugnissen. Und wir wollen mal wieder zur Entstreckungsbesteuerung sprechen. Und dort gab es in letzter Zeit zwei spannende Urteile. Das eine ist bekannt unter dem Schlagwort Entstrickung ohne Entstrickung. Und das zweite unter dem wahrscheinlich jetzt immer wieder auftauchenden Stichwort passive Entstrickung. Und nun zu unserem Gast. Wir freuen uns sehr, einen der prominentesten Steuerrechtswissenschaftler im DBA-Recht hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Professor Eckhard Reimer.
Hallo.
Wir werden natürlich gleich noch über den Werdegang kurz erzählen. Was ich aber schon mal vorwegnehmen möchte, ist, dass Herr Reimer der Doktorvater von Nadja ist. Und umso trauriger ist, dass sie heute leider nicht dabei sein kann. Sie lässt aber sehr herzlich grüßen. Und wir haben uns tatsächlich dann entschieden, Schnelligkeit vor, ja, wer ist der richtige Gastgeber. Die Nadja wäre wirklich sehr gerne dabei gewesen. Sie drückt uns aber in Gedanken die Daumen.
Und unser Podcast läuft ja jetzt erst 2 Minuten. Und in der Zeit hat Nadja schon in unserer WhatsApp-Gruppe wenigstens 3 Nachrichten geschickt, was dafür spricht, dass sie mit dem Herzen voll und ganz dabei ist.
Ich übergebe an Eva, die unseren Gast vorstellen wird.
Ja, vielen herzlichen Dank und herzlich willkommen auch von meiner Seite, lieber Eckhard Reimer. Und natürlich herzliche Grüße auch an Nadja. Wir werden die Chats dann gleich parallel beantworten. Ich darf Eckhard Reimer kurz vorstellen, obwohl wahrscheinlich die meisten unserer Hörer ihn irgendwie kennen und das Gesicht vor Augen haben, aber vielleicht zum Werdegang doch noch 2, 3 kurze Schlaglichter. Eckhard Reimer ist in Bonn aufgewachsen und hat dort 1989 Abitur gemacht. Dann hat er sich für das Studium der Rechtswissenschaften entschieden und hat dies in Heidelberg und München getan. Über Letzteres freue ich mich sehr, denn da haben sich dann irgendwann später auch unsere Wege zum ersten Mal gekreuzt. In München selber in seiner Zeit dort an der Universität war er unter anderem wissenschaftliche Hilfskraft bei dem legendären Professor Klaus Vogel. Lieber Eckhard, da können wir vielleicht später auch gleich noch kurz dazu sprechen. Das ist ja sicherlich eine der großen Koryphäen im internationalen Steuerrecht. 2003 wurde er zum Doktor Jur promoviert und zwar mit der Arbeit, die den Titel trägt, Der Ort des Unterlassens. Die ursprungsbezogene Behandlung von Entgelten für Untätigkeiten im internationalen Steuerrecht. Für diese Arbeit hat er unter anderem den Albert-Hensel-Preis bekommen. Und ich erinnere mich noch, im Rahmen der Laudatio wurde der Titel dahingehend gewürdigt, dass man sich unter diesem Titel ja eher einen Kriminalroman vorstellen könnte als eine hochqualifizierte wissenschaftliche Arbeit. Du hast also beides geschafft, die Spannung mit dem entsprechenden Inhalt zu verbinden. Nur 2 Jahre später, 2005, konntest du dich habilitieren mit dem Werk Die Bewältigung von Interessenkollisionen bei Amts- und Mandatsträgern, Rechtsstoff, Normstrukturen, Grundfragen. Und du hast anschließend sehr schnell die Venia Legendi für Staats- und Verwaltungsrecht mit Europarecht, Finanz- und Steuerrecht erhalten. Bereits im gleichen Jahr konntest du die Vertretung des Lehrstuhls in Heidelberg übernehmen und 1 Jahr später wurdest du Inhaber des Lehrstuhls für öffentliches Recht, Prinzipien des europäischen und internationalen Steuerrechts an der Ruprecht-Karls-Universität zu Heidelberg. Und wenn wir jetzt mit allem Engagement, das du hast, sozusagen die Vorstellungsrunde weiterführen, dann kommen wir, glaube ich, im Podcast nicht mehr zu inhaltlichen Auseinandersetzungen. Aus den vielen Betätigungen und Ehrenämtern, die du übernommen hast, würde ich vielleicht nur noch herausstellen, dass du Mitglied des wissenschaftlichen Arbeitskreises Steuerrecht beim DWS-Institut in Berlin bist, aber auch sehr engagiert in der deutschen Begabtenförderung als Vorsitzender eines der größten Begabtenförderwerke, nämlich des Cusanus-Werks. Und damit würde ich den Einstieg auch gleich beenden und nochmal herzlich willkommen sagen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Für mich absolute Premiere. Und ich glaube, wir haben ein spannendes Thema vor uns.
So ist das. Bevor wir aber zu dem Inhalt kommen, haben wir ja dann doch immer noch so leichte Einstiegsfragen. Und Eva hat das schon angesprochen, Klaus Vogel, meine Generation liest vielleicht noch gelegentlich von Klaus Vogel und hört von ihm. Sie haben den aber noch live und in Farbe miterlebt und führen jetzt auch das Werk des DBA-Kommentars in englischer Sprache fort. Und uns würde interessieren, wie war das so? Gibt es da noch aktive Erinnerungen? Was konnte man mitnehmen? Was war am prägendsten?
Also er war eigentlich eine unauffällige Gestalt, ein ausgesprochen trockener Hanseat, jedenfalls vordergründig, der von zu Hause auch wusste, was Armut ist, der den Krieg kannte, der aber einen hintergründigen Humor hat, der sich vielen erst lange nach einem Gespräch dann so richtig erschlossen hat. Und er war natürlich einer der großen Staatsrechtslehrer der Nachkriegszeit. Er war der Erfinder der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes. Ein Thema, das es ja auch sehr prominent ins Steuerrecht hineingeschafft hat. War Vorsitzender übrigens der Staatsrechtslehrervereinigung, als sich im Frühjahr und Frühsommer 1990 die einmalige Chance der Wiedervereinigung bot und hat dann sofort gehandelt und alle Mitglieder, also alle Professorinnen und Professoren des öffentlichen Rechts aus Deutschland, Österreich, der Schweiz nach Berlin zusammengetrommelt, um im Mai 1990 auch vorzudenken, wie diese staatliche Einheit möglich werden könnte. Das war hellsichtig, ja, und das ist etwas, was auch außerordentlich zupackend ist, gerade für jemanden, der eigentlich im universitären Bereich doch eher das Nachdenken gewohnt ist. Und so war er eigentlich auch wissenschaftlich. Dieses große Hauptwerk, der DBA-Kommentar, ist vielleicht das beste Beispiel dafür, dass man eben ausgesprochen viel Ausdauer braucht, um eben die Werte zu schaffen, die doch in gewisser Weise dann prägend werden, für auch stilgebend werden. Für eine ganze Literaturgattung von Deutschland aus weltweit ist dieses Werk zu den Doppelbesteuerungsabkommen doch prägend geworden. Und mein eigentlicher akademischer Lehrer ist ja Moritz Lehner und der führt es oder hat es jedenfalls lange fortgeführt in der immer etwas aktuelleren deutschen Fassung.
Wir haben noch eine zweite Frage, bevor wir dann richtig einsteigen. Und zwar ist es ja so, dass zurzeit wieder aktuell eine Diskussion in der Öffentlichkeit geführt wird über die Staatseinnahmen, die in den letzten Jahren immer höher wurden und eine sehr hohe Einnahme erreicht haben. Auf der anderen Seite, also wir aber trotzdem ein Haushaltsdefizit haben und eigentlich Staatsausgaben senken müssen. Und Sie beschäftigen sich ja mit beiden, mit der Einnahmeseite und der Ausgabenseite. Und unsere Frage ist, was ist spannender und auch wichtiger, Einnahme- oder Ausgabeseite?
Der Haushalt umfasst ja beides. Man könnte sagen, eigentlich die Ausgabenseite, denn historisch sind die Ausgaben alternativlos und immer schon da gewesen. Auf der Einnahmenseite gab es überhaupt nicht seit jeher Steuern. Steuern sind ein vergleichsweise junges und modernes Phänomen. Es gab ja auch immer so die eigene Erwerbstätigkeit der Fürsten, später die staatliche Domänenwirtschaft. Es gab und gibt bis heute Betriebe gewerblicher Art, die ein bisschen Geld einbringen. Auch die eher passiven Kapitalanlagen und Beteiligungen der öffentlichen Hand. Und natürlich gibt es diesen großen Bereich der Einnahmen aus Krediten. Also insofern ist die Ausgabenseite im Grunde das Konstantere und die Einnahmenseite schillert. Aber ich glaube, man kann schon sagen, und das verbindet ja auch uns hier, wenn man die Alternativen zur Steuer auf der Einnahmenseite in den Blick nimmt, dann zeigt sich genau daran die Überlegenheit der Steuer. Wenn der Staat eben stiller Teilhaber ist, greift das am wenigsten ein, ist im besten Falle wettbewerbsneutral. Es ist freiheitsschonend. Die Steuern sind auf diese Weise eben so einzustellen, dass sie gleichmäßig, nachhaltig, auch stabil fließen können. Und dass der Staat sich darauf beschränkt, dieser stille Teilhaber zu sein, nicht der bessere Unternehmer, das ist, glaube ich, schon die zentrale Errungenschaft des freiheitlichen Staates. Also Steuern sind der Preis der Freiheit, aber das zeigt eben auch, wie wichtig sie sind. Was jetzt spannender ist, das war ja der zweite Teil der Frage, kann ich eigentlich gar nicht sagen. Also ich habe gerade gestern Abend zum ersten Mal in Heidelberg eine Vorlesung angeboten, öffentliches Finanzrecht, die nun gerade auch die anderen Seiten betrifft, also die Kreditaufnahme die Ausgabenverantwortungen, auch die Frage der Techniken, der Haushaltsaufstellung und dann auch des Haushaltsvollzugs, der Haushaltskontrolle in Europa, im Bund, in den Ländern, in den Gemeinden. Aber trotzdem, mir liegt natürlich das Steuerrecht schon am meisten am Herzen. Aber zugleich, viele Steuerthemen kann man gar nicht richtig und vollständig erklären und verstehen, wenn man nicht zumindest die Finanzverfassung hinzunimmt. Ja, den bundesstaatlichen Finanzausgleich, auch den kommunalen Finanzausgleich. Und dort hängen eben die letztlich auch Ausgestaltung der Steuergesetze ja stark davon ab, welche Ausgabenverantwortung das jeweilige Gemeinwesen hat. Wo gibt es ein Konnexitätsprinzip, wo nicht? Das sind Fragen, die in diesem Mehrebenensystem eben doch auch relevant sind und ich glaube auch so ein bisschen so etwas wie die Schattenseite des Steuerrechts sind, ohne die man die helle Seite, über die wir gleich sprechen werden, vielleicht auch gar nicht vollständig versteht.
Ob das tatsächlich so die helle Seite ist?
Ja, und ich würde nämlich behaupten, die dunkle Seite, also ist auch sehr komplex und wenige durchdringen die wirklich im Detail, weil natürlich die helle Seite auch wesentlich mehr Berufschancen vermutlich zur Verfügung stellt als die Haushaltsseite, ja, oder die Ausgabenseite.
Wobei ich einen riesen Respekt habe vor denjenigen, die sie dann eben doch durchdringen. Ja? Und das sind vor allem Menschen auf den kommunalen Ebenen. Mhm. Also in den Landkreisen, in den Städten und Gemeinden. Echte Experten, denen wir überhaupt nichts vormachen können, was Haushaltsführung und Buchung angeht, die DOPIG eben viel besser beherrschen als viele in den Unternehmen die handelsrechtlichen Grundsätze der Buchführung. Also es ist schon eine Materie, die wirklich ihre Spezialisten hat und die auch, das finde ich auch total spannend im Moment, eine Konjunktur hat. Also meine Kollegen Rainer Wernsmann, Henning Tapper haben relativ neu, jetzt schon aber in dritter Auflage, ein Buch Öffentliches Finanzrecht herausgegeben. Das gleiche in Potsdam, Thorsten Ingo Schmidt. Also da gibt es eine Konjunktur für diese Fragen jenseits des Steuerrechts, die wir uns zumindest, sagen wir mal, vor Augen führen müssen.
Und bei Henning Tappe gehen ja jetzt die Grüße nicht mehr nach Trier, sondern nach Köln, falls das noch nicht alle Hörer mitbekommen haben.
Ja, der hat einen großen Lehrstuhl für Finanzrecht, insbesondere die Fragen der Finanzverfassung, in Köln angetreten zum Wintersemester und passt auch ins Bild.
Dann gehen wir jetzt auf die, wie haben wir vorhin gesagt, helle Seite, die sonnige Seite, die Einnahmenseite des Steuerrechts und leiten über in unseren fachlichen Teil des heutigen Podcasts. Wir wollen uns beschäftigen mit Fragen der Entstrickungsbesteuerung. Und die Entstrickungsbesteuerung dient ja dem Grunde nach zunächst einmal der Sicherung des deutschen Besteuerungssubstrats, des deutschen Besteuerungsinteresses hinsichtlich der stillen Reserven, die sich in Wirtschaftsgütern oder in Beteiligungen angehäuft haben, sofern eben ein Steuerpflichtiger den deutschen Rechtskreis verlassen möchte und über die Grenze verzieht oder Wirtschaftsgüter entsprechend verbringt. Dass die Entstrickungsbesteuerung dem Grunde nach zulässig ist, wird zum Teil auch bezweifelt, ist aber durch höchstrichterliche Rechtsprechung sowohl im deutschen Rechtskreis, in anderen europäischen Rechtskreisen, aber auch durch den EuGH mehrfach bestätigt. Unter anderem gibt es die legendäre Entscheidung Werder Labtec, die, glaube ich, vor einigen Jahren viel analysiert und diskutiert wurde. Und genau die wollen wir aufgreifen, denn dazu ist die Folgeentscheidung beim BfH vor einiger Zeit veröffentlicht worden. Dazu kommen wir dann gleich.
Genau, das gibt den Grundsatz, wenn ein Wirtschaftsgut dem deutschen Besteuerungsrecht entzogen wird und das sogar ohne, dass ein Veräußerungsvorgang stattgefunden hat, so behandelt das Steuerrecht diesen Vorgang wie eine Entnahme im Inland und das führt dann also dazu, dass die im Inland bis dahin entstandenen stillen Reserven mit dieser Entnahme zu erfassen sind.
Und das Ganze finden wir in 4 Absatz 1. Satz 3 ESTG, danach gilt ein Wirtschaftsgut als entnommen, wenn das deutsche Besteuerungsrecht hinsichtlich eben dieses Wirtschaftsguts ausgeschlossen oder beschränkt wird, was auch immer beschränkt heißen mag. Das können wir vielleicht im weiteren Verlauf noch besprechen. Und in dem Kontext kann man natürlich auch 6 ASTG nennen. Da ist sogar der Zeitpunkt konkretisiert, aber auch 12 KSTG spielt hier eine Rolle. Und man kann natürlich im weiteren Verlauf auch noch über die europarechtlich implizierten Regelungen über 4G, 36 Absatz 5 ESTG und Co. sprechen. Tun wir aber nicht. Wir wollen uns heute nur mit der Entstrickung, also dem ersten Teil des Ganzen, beschäftigen. Und zwar mit 1R5 aus 24. Und wenn ich das richtig sehe, stellt Eva uns kurz den Sachverhalt vor.
Das übernehme ich gerne. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, die nationale Folgeentscheidung zu Werder Labtec. Ich verkürze den Sachverhalt jetzt mal auf das Wesentliche. Die Klägerin war eine in Deutschland ansässige Personengesellschaft mit niederländischen Gesellschaftern und sie übertrug im Jahr 2005 Patent-, Marken- und Gebrauchsmusterrechte auf ihre niederländische Betriebsstätte. Damit kommen wir dann in der Sachverhaltssubsumption eben in den Paragraphen 4 Einkommensteuergesetz. Die Betriebsprüfung war der Ansicht, dass die Überführung der Rechte in gemäß den Betriebsstättenverwaltungsgrundsätzen eine Entstickungsbesteuerung darstellt und mit dem Fremdvergleichswert entsprechend besteuert werden muss. Es ging im konkreten Streitfall um etwa ein Steuersubstrat von 5 Millionen Euro. Allerdings wurde zumindest aus Billigkeitsgründen ein korrespondierender Ausgleichsposten gebildet, der über 10 Jahre gewinnerhöhend aufgelöst werden kann. Das ist dann später auch für die europarechtliche Subsumption ein relevanter Gesichtspunkt. Im anschließenden Klageverfahren legte zunächst das FG Düsseldorf in erster Instanz Fragen der Europarechtskonformität der Entstrickungsbesteuerung dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der EuGH hat in der bekannten Entscheidung aus 2015 die Entstrickungsbesteuerung dem Grunde nach gebilligt, hat aber eben weiter seine Maßgaben konkretisiert, dass die Steuer nicht sofort erhoben werden darf, sondern eben zumindest eben ratierlich gestundet oder in ratierlichen Zahlungsraten beglichen werden muss, dass da gewisse Erleichterungen für die Steuerpflichtigen geschaffen werden müssen. Die Klage wurde sodann vom Finanzgericht in Düsseldorf als unbegründet abgewiesen. Es ging in die nächste Instanz zum BfH. Die Richter des BfH heben jetzt in der aktuellen Entscheidung das Urteil des Finanzgerichts auf und verweisen zur Sache, zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Finanzgericht zurück. Kurz zusammengefasst, wir gehen dann später auf Details ein. Die Entstrickungsbesteuerung als solche wird natürlich in Folge auch im Anschluss an die europarechtlichen Vorgaben für zulässig erachtet. Allerdings kommt der BfH in seiner Entscheidung zu der Erkenntnis, dass der Wert, der für die Entstrickungsbesteuerung berechnet werden muss, nicht nach dem Fremdvergleichsprinzip ermittelt werden darf, sondern dass der Teilwert richtigerweise anzusetzen wäre. Und das wäre die Aufgabe, die aus Sicht des BfH nun nochmal der Sachverhaltsinstanz dem Finanzgericht zugewiesen werden muss. Soweit der Sachverhalt.
Ja, und wenn man sich das dann anguckt und liest und auf die Jahreszahlen guckt, dann kriegt man erstmal einen Schreck und muss überlegen, fehlt da irgendwie, also es geht um das Jahr 2005, fehlt da irgendwie eine Eins, geht es um 2015? Also wir haben hier einen Fall, der 20 Jahre lang schon durch verschiedene Instanzen und vor verschiedenen Gerichten geht. Im Oktober 21, am 21. Oktober hatten wir auch einen Fall, der sehr, sehr lang schon läuft. Da ging es um eine Vorlage des BfHs zum Bundesverfassungsgericht, wo es um die Zulässigkeit eines Treaty Overrides geht. Und wir haben jetzt hier, also in sehr kurzer Zeit, zwei Fälle, die schon sehr, sehr lang laufen. Und bei beiden gibt es eigentlich noch kein richtiges, echtes Ergebnis für die Kläger. Herr Reimer, wenn Sie da drauf gucken, so lange Verfahren, natürlich klären die viele Dinge, die für die Rechtswissenschaft relevant sind, aber sind solche Verfahren gut oder schlecht?
Ja, schlecht. Natürlich ist es wichtig und richtig, auch übrigens für den Standort und für die Gerichtsbarkeiten selber, dass man das Vertrauen hat, dass für den Fall, dass eben ein Rechtsbehelf eingelegt wird, eben auch in überschaubarer Zeit Rechtssicherheit herrscht. Ja, das ist ja der eigentliche Sinn von Rechtsprechung. Neben der Befriedung will man vor allem die Sicherheit haben. Aber die Gründe dafür, dass das lange dauert, die muss man eben doch sehr unterschiedlich bewerten. Bei der Treaty Override-Entscheidung kann man sicherlich sagen, dass das zu lange gedauert hat. Das war am Ende eine reine Zulässigkeitsfrage, die dazu geführt hat, dass diese konkrete Normenkontrolle unzulässig war. Aber bei dem Werder Labtec-Fall, der Entstrickung, über die wir jetzt sprechen wollen, waren es ganz sicher nicht die Gerichte, die zu großen Verzögerungen geführt haben, sondern da war es eben doch der Wille der Beteiligten, die verschiedenen Möglichkeiten auszuschöpfen, vielleicht kann man sagen, so gut es ist, dass Gerichtsbarkeiten ausdifferenziert sind. Und da ist Deutschland ja doch gerade, was das Steuerrecht angeht, auch führend. Das führt zu einem Perfektionsanspruch, der sich nicht nur zeitlich, sondern auch als Komplexitätstreiber erweist. Und darüber muss man ganz sicher nochmal auch mit Blick auf den BfH und auch mit dem BfH kritisch nachdenken. Die Komplexität des Steuerrechts ist vielleicht das größere Problem, das wir haben, wenn wir so von außen auf die Gerichtsbarkeit, vor allem auf die Finanzgerichtsbarkeit schauen. Aber nochmal, es geht nicht nur und vielleicht hier auch gar nicht primär um die Justiz. Die Verfahrensdauer bei Werder Labtec geht eigentlich mit den Beteiligten nach Hause. Ich habe selber in Verfahren in der Vergangenheit, die ich hier mal gelegentlich begleitet habe, gesehen, manchmal verselbstständigen sich auch Rechtsstreite. Und irgendwann kann jemand nicht mehr verlieren und man wirft dem schlechten Geld noch Gutes hinterher. Und so kommt es zu solchen langen Verfahrensdauern. Das heißt nicht unbedingt, dass es bei Werder Labtec so war. Ich kenne die Beteiligten nicht. Ich weiß auch nicht, wer den Rechtsstreit da vertreten hat in den verschiedenen Instanzen. Aber ganz klar ist, dass natürlich die Themen und Interessen, die sich mit dieser Entscheidung verbunden haben, schon wichtig sind. Ja, und vielleicht kommen wir einfach mal zur Sache. Dann wird auch deutlich, dass es vielleicht ganz gut war, dass so viele darauf geschaut haben.
So, der zentrale Leitsatz des Urteils lautet, wird ein bisher einer inländischen Betriebsstätte zugeordnetes Wirtschaftsgut in eine ausländische Betriebsstätte überführt, löst dies gemäß 4 Absatz 1 Satz 4 ESTG des Jahressteuergesetz 2010 die Rechtsfolgen der Entnahmefiktion des Paragraphen 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG aus. Soweit so klar. Jetzt ist aber unsere Frage, oder nicht nur unsere Frage, sondern die das hier auch das Gericht beschäftigt hat, ist 4 Absatz 1 Satz 4 ESTG ein eigener Tatbestand oder ist es nur ein Regelbeispiel? Ich würde vielleicht ergänzen mit dem Gedanken, kann man den Satz 4 nicht einfach streichen, Klammer zu. Ja? Und ja, das geben wir doch mal an unseren Gast weiter, die Frage. Was ist es?
Also das ist in der Tat die Kernfrage. Wir werden es gleich noch ein bisschen feiner vielleicht aufbröseln können, aber die Antwort vorweg, 414 ist eindeutig ein Regelbeispiel. Ja, woran sieht man das? Wenn Sie die Vorschrift lesen, ein Ausschluss oder eine Beschränkung des Besteuerungsrechts hinsichtlich des Gewinns aus der Veräußerung eines Wirtschaftsguts liegt insbesondere vor, wenn. Und diese Formulierung Ausschluss oder Beschränkung des Besteuerungsrechts ist im Grunde die Einsatzgröße, die in dem vorangegangenen 4 Absatz 1 Satz 3 gefordert wird. Ja, in 413 ist das die Rechtsfolge. Und ob diese Rechtsfolge jetzt eintritt, ja oder nein, das regelt für diesen besonderen Fall insbesondere der Satz 4. Also kein eigener Tatbestand, sondern aus meiner Sicht jedenfalls eindeutig ein Regelbeispiel, weil eben das Wort insbesondere der entscheidende Marker dafür ist, dass wir es mit einer letztlich Klarstellung zu dem vorangegangenen Satz 3 zu tun haben, nicht mit einem eigenständigen Entnahmetatbestand. Ja, sonst stünde in dem 4 ein Ausschlussbeschränkung liegt insbesondere vor oder liegt auch vor oder liegt zudem vor, wenn. Ja, aber das hat der Gesetzgeber gerade anders formuliert. Und tatsächlich findet sich in der Gesetzesbegründung die Bemerkung, dass der Satz 4 klarstellend den Hauptanwendungsfall von Satz 3 mittels eines Regelbeispiels erläutert. Das sagt die Gesetzesbegründung.
Und da sagt der BfH, das ändert aber nichts und widerspricht damit Dietmar Gosch und Arne Schnittger, die ich beide sehr schätze. Und der Leser bleibt etwas verwundert zurück. Im Nachgang gab es, ich glaube, man kann sagen, sehr viele Beiträge, die unter dem Titel standen, Entstrickung ohne Entstrickung. Weil wir ja gerade in dem vorliegenden Fall kein Besteuerungsrecht verlieren und es aber dann dennoch zu einer Entstrickung kommen soll.
Weil der Tatbestand von diesem Satz 4 erfüllt ist und der BfH...
Ja, keiner ist.
Naja, vielleicht muss man, alles, was ich bisher gesagt habe, das würde auch der BFH so kaufen und unterschreiben. Das findet sich auch in der Entscheidung. Der erste Senat zitiert selber das Wort Regelbeispiel und konzidiert, dass Satz 4, jetzt Zitat aus dem Urteil, einen Anwendungsfall des 4 Absatz 1 Satz 3 ESTG in der Fassung des SESTEC formuliere. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist eine etwas anders gelagerte Frage, die sich der Senat dann stellt. Es geht, für die Kenner, das ist die Randziffer 21 des Urteils, um die Frage, ob im Falle der Tatbestandsmäßigkeit nach 414, was ja hier für Werder Labtec in der Tat bejaht worden ist, trotzdem nochmal eine Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 3 erforderlich sei. Und da sagt der BFH nein. Also eigener Tatbestand von Satz 4, naja, jedenfalls, wenn 4 erfüllt ist, dann fragt man nicht mehr nach den Einzelheiten von Satz 3. Und das hat dazu geführt, dass eben in diesem konkreten Fall tatsächlich dieses steuerauslösende Ereignis, die Verlagerung in die niederländische Betriebsstätte, bejaht worden ist, obwohl das Besteuerungsrecht Deutschlands eben in der Sache, also wenn man es gewissermaßen gemessen hätte, empirisch nicht ausgeschlossen oder beschränkt worden wäre.
Ja. Und durch dieses Nochmalige kommt ja zum Ausdruck, dass der BFH in dem Satz 4 eben einen abschließenden Tatbestand versteht und es auf die Voraussetzungen des Satzes 3 für den vorliegenden Fall gerade nicht ankommt. Ich glaube, da gibt es durchaus andere Auffassungen. Ich sag mal, die Kontrollüberlegung musste doch eigentlich auch sein, wäre denn eine solche Entstrickungsbesteuerung ohne drohenden Verlust eines Besteuerungsrechts überhaupt mit dem Europarecht vereinbar? Ich habe immer gedacht, das ist nur insoweit vereinbar, wenn ein Staat dann auch ein Besteuerungsaufkommen zu verlieren droht. Wenn das doch aber nicht der Fall ist, dann gibt es doch, glaube ich, für diesen Eingriff gar keine Rechtfertigung. Nun bin ich ja nur BWLer und das ist immer meine Rückzugslinie, die Hörer kennen das schon. Aber ich tue mich damit unheimlich schwer. Und ich kann es auch schlicht und einfach nicht nachvollziehen. Ja.
Gut, 2015, als der EuGH Werder Labtec entschieden hat, da war natürlich schon genau das auch das Thema in Luxemburg. Also wir haben eine Situation, bei der, ich will es mal so sagen, die Mitglieder des ersten Senats des BFH, als sie das jetzt im Oktober entschieden haben, wohl tatsächlich bereits den blauen Himmel über sich gesehen haben. Also keine Sorgen, auch keine Neigungen mehr hatten, den EuGH nochmal erneut mit der Angelegenheit zu befassen. Der Sachverhalt hatte sich ja auch nicht geändert. Insofern kann man, glaube ich, schon sagen, diese ursprüngliche Vorlage, die damals nicht vom BFH kam, sondern vom FG Düsseldorf, die hat doch ihren Dienst getan. Und diese Frage, meine ich, hinreichend geklärt. Was mich tatsächlich mehr bewegt, ist jetzt in dieser Entscheidung des BFH, und zwar eigentlich genau in diesem Satz, den Florian Holle gerade zitiert hat, ein kleines Wörtchen. Der Senat formuliert, im Falle der Tatbestandsmäßigkeit nach 4 Absatz 1 Satz 4 sei eine, Zitat, nochmalige Prüfung der Voraussetzungen des Satzes 3 nicht erforderlich. Ende des Zitats. Wenn man sich jetzt dieses Wort nochmalig anschaut, da fragt man sich doch, wer hat denn das schon mal geprüft, ob das deutsche Besteuerungsrecht ausgeschlossen oder beschränkt ist? Ja? Im Satz 4 wird das nicht geprüft, sondern das ist die fiktive Rechtsfolge von dem Satz 4. Deswegen ist dieses Wort nochmalig schlicht und einfach Augenwischerei. Ja? Man könnte fast sagen, es ist ein bisschen frech, es ist manipulativ, dass der Senat da das Wort nochmalige Prüfung verwendet. Ein Ausschluss, eine Beschränkung des Besteuerungsrechts kann also auch vorliegen. Das ist die Quintessenz von dem Ganzen, wenn kein Ausschluss und keine Beschränkung des Besteuerungsrechts vorliegen. Ich finde, das geht zu weit. Ich würde eben dabei bleiben, dass der Satz 4 klarstellt, aber eben nichts erweitert.
Also vielleicht nochmal zusammengefasst, weil ich glaube, es ist auch ganz schwer zu überlegen, wie man jetzt mit dem Urteil umgeht. Und
ja. Genau.
Ist auch die Verwaltung, sage ich jetzt mal, durchaus für Hilfestellung und Argumentation dankbar. Wir haben in Randziffer 19 den Hinweis, dass es sich bei Satz 4 um einen Tatbestand handelt. Wir haben in Randziffer 21 das, was du eben herausgearbeitet hast, Eckhardt, die nochmalige Prüfung des Satzes 3 entfällt, wenn der Satz 4 erfüllt ist. Wir haben in Randziffer 32 den Hinweis, dass Satz 4, die Einfügung des Satz 4, eine konstitutiv-materielle Änderung der Rechtslage bewirkt haben soll. Also es fällt irgendwie schwer, eine Brücke zu finden, warum der BfH das, was er an mehreren Stellen niedergeschrieben hat, nicht so meinen sollte. Das fällt, glaube ich, auch draußen in der Wirtschaft, in der Beratung aktuell vielen Leuten schwer, in Begutachtungen oder in Strukturierungsfragen darauf eine echt stabile Antwort zu geben. Daher vielleicht nur nochmal die Rückfrage, kann man zum Beispiel über dieses nochmalig tatsächlich eine ausreichende Brücke bauen und sagen, naja, nochmalig heißt, es muss vorher auch ein erstmalig gegeben haben? Kann man das vielleicht so in die Richtung hineinlesen?
Dieses nochmalig kommt ja nicht im Kontext irgendeines Leitsatzes vor, ja, also etwas, was der BfH Rechtssatz nennt und was dann gewissermaßen dieser Rechtsfortbildung dient, an der man sich jetzt in künftigen Fällen orientieren kann, sei es auf der Verwaltungsseite, sei es auf der Beraterseite. Es ist einfach nur ein Argument, ja. Und mein Punkt ist eben, dieses Argument ist nicht redlich formuliert. Es ist nicht unredlich, aber es ist nicht präzise genug, ja. Und der Anspruch an Rechtsprechung muss eigentlich schon sein, dass man die Argumente so fasst, dass sie eben logisch nicht angreifbar sind. Und das sehe ich hier eben nicht vollständig gegeben. Es gibt ja, und viele Finanzgerichte trauen sich das auch gelegentlich, sogenannte Rüttelurteile. Also man kann durchaus, gerade jetzt, wo sich ja auch die Zuständigkeitsordnung zwischen den Senaten des Bundesfinanzhofs für das internationale Steuerrecht nochmal ein bisschen ausdifferenziert hat, meine ich, die Frage nach dem Status, nach der Bedeutung von dem Satz 4 nochmal neu stellen. Ich sehe da im Moment nicht den Gesetzgeber primär gefordert, sondern meine, es wäre sicherlich nicht verkehrt, dieses Urteil nicht gleich ins Bundessteuerblatt aufzunehmen. Dazu scheint es mir doch noch auf etwas zu hölzernen Füßen zu stehen. Man sollte vorher nochmal eine Erklärung in der Rechtsprechung selber versuchen. Und wenn das nicht klappt, dann muss sich in der Tat der Gesetzgeber die Frage stellen, ob es so bleiben soll, wie es jetzt ist.
Darf ich nochmal die Frage stellen, würden wir durch die Streichung von Satz 4 etwas vermissen? Ich meine, man wäre auch in der Lage, die Fälle, die vielleicht die Mehrheit der Teilnehmer in diesem Call für richtig erkennen würde, dennoch zu bestimmen, ohne diesen Satz 4.
Also Florian, ich kann dir sagen, das kommt wiederum darauf an, wie dann der BfH das Kriterium Verlust oder Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts in Satz 3 auslegt. Weil bei dem Thema Verlust ist ja eindeutig, das ist 100 oder 0. Aber bei dem Thema, wann haben wir eine Beschränkung, stehen wir ja zwischen, ich sage jetzt mal Verwaltungsansicht und anderen Ansichten aller Stakeholder durchaus auch immer wieder im Widerspruch miteinander. Nicht jede Beschränkung, die andere als Beschränkung interpretieren, ist ja auch aus unserer Sicht eine Beschränkung oder andersrum formuliert.
Dazu brauchst du ganz dringend eine Dissertation, glaube ich, die sich damit auseinandersetzt. Aber zumindest hätten wir dann die Diskussion an einer Stelle, die aus meiner Sicht nämlich richtig wäre, ob es eben diese Beschränkung gibt. Genau die fehlt uns ja jetzt in der aktuellen Diskussion zu Satz 4.
Ja, die Streichung ist eine Option, aber ich weise darauf hin, dass natürlich der Gesetzgeber auch eine Streichung begründet. Und sehr entscheidend wird dann nicht sein, dass da künftig eine Lücke steht. In der Tat meine ich auch, das kann man mit der richtigen Auslegung von Satz 3 ohne weiteres dann besser hinbekommen, als gegenwärtig es jetzt der Rechtsprechung entspricht. Aber man fragt sich so ein bisschen, was soll denn die Verwaltung dann hineinschreiben in die Bundestagsdrucksache oder Bundesratsdrucksache, mit der sie die Streichung von Satz 4 begründet. Ja, kann man sagen, es war nur als Klarstellung gemeint, es ist missverstanden worden, deswegen wird diese Norm aufgehoben. Es wäre spannend. Ich glaube, in der Sache könnte man in diese Richtung denken, aber es wäre schon neu. Ja, sowas gibt es bisher nicht.
Ich möchte mich nicht mit deinen Fehlern schmücken, Eckhardt, aber du hast das ja in Frankfurt so schön auf den Punkt gebracht. Wenn wir hier mit die Möglichkeit eines Nichtanwendungserlasses nachdenken würden, übernimm gerne selber, was du gesagt hast.
Ja, dann hätte man einen Nichtanwendungserlass in die andere Richtung, ja, einen Nichtanwendungserlass zugunsten der Steuerpflichtigen. Und ich glaube, das würde übrigens das Ansehen von Nichtanwendungserlassen irgendwie auch nochmal in das richtige Licht rücken. Es wird ja viel geschimpft über Nichtanwendungserlasse, aber als Verfassungsrechtler würde ich diese Nichtanwendungserlasse im Prinzip als vergleichsweise unproblematisch ansehen. Urteile, auch höchstrichterliche Entscheidungen, gelten inter partes zwischen den Beteiligten. Und es gibt keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz, wonach eine Entscheidung dann im Grunde gesetzesgleiche Kraft hat. Es gibt einen kleinen Hinweis im Gerichtsverfassungsgesetz, wonach tatsächlich die obersten Bundesgerichte auch der Rechtsfortbildung verpflichtet sind. Und das ist ganz gewiss auch der Anspruch und so ein bisschen auch das Bewusstsein der obersten Bundesgerichte. Aber rechtlich gesehen steht es den Beteiligten völlig frei, also vielmehr denjenigen, die nicht an diesem Rechtsstreit beteiligt waren, völlig frei, in anderen künftigen Fällen eine abweichende Auffassung zu vertreten. Und das gilt nicht nur für Steuerpflichtige, sondern das gilt ganz genauso eben auch für die Finanzbehörden des Bundes und der Länder.
Das hätte uns oder würde uns in etlichen großen Streitfragen der letzten Zeit sehr helfen, wenn wir diese Auffassung öfter aufgreifen dürften. Es gibt ja etliche Entscheidungen, die vielleicht den Einzelfall sogar richtig abbilden, zumindest zu einem richtigen Ergebnis führen. Aber in der Gesamtheit aller Randziffern und Aussagen für die Masse der Rechtsanwendungsfälle sehr schwierig sind aktuell, zum Beispiel im Bereich Betriebsstätten, nur um ein Thema hinzuweisen.
Schlechte Fälle machen schlechtes Recht.
Oh, schön, Matthias, sehr schön.
Ja, hat mein Doktorvater gesagt.
Sehr schön.
Jetzt würde ich aber auch vielleicht nochmal an der Stelle sagen, es kommt natürlich auch immer sehr darauf an, dass die Fälle dann auch richtig vorbereitet und vorgetragen werden. Das beginnt schon vor den Finanzgerichten, das gilt aber natürlich selbst in München. Auch die Richterinnen und Richter des BFH sind juristisch exzellent, aber können naturgemäß gar nicht überblicken, welche Auswirkungen bestimmte Untertöne oder Nebenbemerkungen ihrer Entscheidung oder selbst vielleicht mündliche Aussagen in mündlichen Verhandlungen haben können für andere Fälle an anderen Orten, zu anderen Zeiten mit vielleicht etwas anderer Rechtslage. Da ist es tatsächlich dann Aufgabe der Beteiligten, das auch gut aufzubereiten. Und ja, und ganz gesteigert gilt das natürlich, das ist, glaube ich, allen bekannt beim EuGH, nicht? Also die Entscheidung, die Qualität auch der Entscheidung, unsere Zufriedenheit mit den Entscheidungen des EuGH ist auch deswegen nicht 100%, weil man eben dort dieses Kontextbewusstsein praktisch nicht hat.
Klar, und der Steuerpflichtige in diesem Rechtsverfahren, der denkt natürlich erstmal daran, selbst seinen Fall zu gewinnen und auch nicht an die Konsequenzen, die ein Urteil in der Breite haben sollte.
Ich sehe da auch eher die Finanzverwaltung, auch das Bundesfinanzministerium, das ja beitreten kann in der Verantwortung. In der Tat, nicht von den Rechtsschutzsuchenden kann man das wenig und vielleicht gar nicht erwarten. Das sind ja auch sehr häufig Vertreter, die, ich bei allem Respekt vor Herrn Holle, ja keine Juristen sind. Also wir Hochschullehrer dürfen nicht vor dem BFH auftreten. Wir können vor dem Bundesverwaltungsgericht, vor dem Bundesverfassungsgericht auftreten, beim BFH nicht. Aber die Steuerberaterinnen und Steuerberater ohne jetzt harte juristische Ausbildung im umfassenden Sinne können das. Und das, finde ich, stärkt nochmal die Verantwortung der Finanzverwaltung, auf gleichgelagerte Fälle hinzuweisen, in einer sachlichen Art, nicht drohend, sondern schlicht informierend. Und ich glaube, das würde auch in München sehr geschätzt.
Das lässt mich gleich alles ein bisschen größer werden. Mein Vorschlag wäre mit Blick auf die Uhr, dass wir zu unserer zweiten Entscheidung übergehen.
Ja. Ich würde davon nur noch einen kleinen Hinweis, weil ich das ganz spannend fand, noch geben. Der BFH, der beschäftigt sich auch mit dem in dem Urteil mit dem Diskriminierungsverbot nach Artikel 24, was ich ganz spannend fand und ehrlicherweise so auch noch gar nicht wahrgenommen hatte, wonach die finanzielle Belastung, die Gesamtsteuerbelastung des ausländischen Unternehmens hinsichtlich seiner Betriebsstätte dann in dem jeweiligen Land nicht höher sein darf als die Belastung eines inländischen Unternehmens. Darf nur der kurze Hinweis darauf, ich glaube, wir sollten jetzt wirklich weiterspringen, dieses Diskriminierungsverbot war mir so bisher nicht richtig bewusst. Ich weiß auch nicht, inwieweit das in der Praxis tatsächlich immer oder überhaupt mal Anwendung gefunden hatte.
Also der Artikel 24 OECD-Musterabkommen wird ja sehr unterschätzt und ich glaube auch, wir müssen ihm noch einen stärkeren Stellenwert auch in der steuerrechtlichen Ausbildung geben. Diese Diskriminierungsverbote sind sehr hart. Anders als die Diskriminierungsverbote des Unionsrechts oder auch unser nationaler allgemeiner Gleichheitssatz sind sie zum Beispiel keiner Rechtfertigung zugänglich. Also wenn man da einmal den Tatbestand erfüllt hat, eine Ungleichbehandlung, die eben erfasst wird gegenständlich, dann ist die Gleichbehandlung automatisch geboten. Ja, da gibt es dann keinen Escape mehr. Und insofern verdient in der Tat der Artikel 24, das zeigt auch so ein bisschen dieser Fall, mehr Aufmerksamkeit.
Ich gebe zu, ich komme in meiner Vorlesung zum internationalen Steuerrecht an der Uni auch ganz selten nur bis Artikel 24, weil wir viel zu viel Zeit davor schon in den Artikeln davor verlieren. Nun gut, passive
Entstrickung. Sag ich euch was? Ich habe den Artikel 24 kommentiert im Gosch-Kommentar.
Guck.
Ich glaube aber, dass den niemand jemals gelesen hat.
Ah, ab jetzt
aber. Ich
glaube,
das sind die schlechtesten Klickzahlen aller Zeiten.
Aber man kann keinen Dreiecksfall ohne Artikel 24 lösen. Ja, also wenn man Dreiecksfälle bildet im DBA-Recht mit Betriebsstätten, dann sind eigentlich 2/3 der Fälle ohne 24.3 überhaupt nicht zu lösen.
Das stimmt.
So, ich versuche es jetzt nochmal. Wir kommen zur passiven Entstrickung durch das Inkrafttreten eines neuen DBAs 1R41 aus 22 und jüngst veröffentlicht, auch wenn mit Datum vom 19.11.25. Und zur passiven Entstrickung haben wir jemanden, der über den Ort des Unterlassens und Entgelte für Untätigkeit promoviert hat. Das ist irgendwie vom Titel her ja relativ nah beieinander, auch wenn es was ganz anderes ist. Ganz kurz zum Sachverhalt. Die Klägerin ist eine inländische GmbH und Co. KG mit 2 Kommanditisten, einer in Deutschland ansässig und einer im Ausland. Deswegen streiten wir oder wurde nur gestritten über den in Deutschland ansässigen. Zum Vermögen gehörte im Sonderbetriebsvermögen 2 eine Beteiligung in einer spanischen Immobiliengesellschaft. Und das Streitjahr ist das Jahr 2013. Und zum 1. Januar 2013 wurde das DBA zwischen Deutschland und Spanien verändert. Insoweit, dass die Gewinne aus der Anteilsveräußerung einer überwiegend mit Immobilienbesitz bestehenden Gesellschaft nunmehr eben Spanien zuzuordnen war. Gleichzeitig verpflichtet sich Deutschland zur Anrechnung eben dieser Steuer und das Finanzamt sah hierin eine Einschränkung oder Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts und nahm eine Entstrickung vor. Und darüber haben die Parteien gestritten. Eva möchte an dieser Stelle einen Hinweis mit Blick auf Paragraph 6 AStG geben, den sicherlich auch viele Hörer hören möchten.
Ja, jetzt kann man vielleicht ergänzend formulieren, hier wurde jetzt dieses Thema Entstrickungsbesteuerung durch Änderung im DBA Spanien bezüglich der Immobilienkapitalgesellschaften im Kontext des Paragraphen 4 ESTG entschieden. Der mindestens genauso große Druckpunkt in der Praxis sind aber die Fälle des Paragraphen 6 ASTG, die eben gerade im Kontext mit spanischen Immobilienkapitalgesellschaftsstrukturen damals rund um den Stichtag in sehr vielen Fällen hochgekommen sind. Also da reden wir über eine sicherlich mindestens 3- bis 4-stellige Anzahl an Fällen, weil bekanntermaßen eben viele Personengruppen in Spanien über Ferienhäuser etc. verfügen und weil dem Vernehmen nach, das bin ich jetzt kein Experte des spanischen Rechts, aber weil es wohl so war, dass es in Spanien keine Grundbuchstrukturen gibt wie in Deutschland und deswegen eben sehr viele Leute dann Immobilien in Form einer Kapitalgesellschaftsbeteiligung halten und registrieren lassen. Und deswegen das tatsächlich, man kann fast sagen, ein Massenthema gewesen ist, zum Teil auch noch immer ist, weil die Fälle nicht alle rechtzeitig erkannt und looking forward strukturiert und erklärt wurden, sondern weil es zum Teil eben auch erhebliche Fahndungsmaßnahmen gibt, weil es Fälle gibt, in denen Selbstanzeigen misslungen sind, weil dieser Sachverhalt vergessen wurde, also Selbstanzeigen, die aus anderen Gründen abgegeben wurden, aber ohne diesen Sachverhaltsbestandteil erklärt wurden und deswegen nicht vollständig waren. Von daher hat diese Entscheidung sicherlich schon eine relativ große praktische Bedeutung für Leute, die davon betroffen sind. Aber wir wollen jetzt hier, glaube ich, erstmal im Kontext des Paragraphen 4 die Grundsatzfragen erörtern.
Genau, und der erste Leitsatz der Entscheidung lautet, ich lese ihn mal vor, der Ausschluss und die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik Deutschland im Sinne von § 4 Absatz 1 Satz 3 ESDG kann auch infolge einer Änderung der Rechtslage, zum Beispiel aufgrund des Inkrafttreten eines neuen Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung eintreten. Und da die kurze Frage ist wahrscheinlich eine längere Antwort, Herr Reimer, können Sie sich dieser Aussage anschließen? Ein DBA ändert sich und man kommt zu einer Entstrickung.
Also eigentlich erstmal nicht. Ich glaube, wir haben alle gelernt in unserer Steuerausbildung, dass die Einkommensteuer eben nicht nur Einkünfte voraussetzt, also einen Erfolg, sondern auch, dass der Steuerpflichtige oder die Steuerpflichtige diese Einkünfte erzielt. ja, Paragraph 2 Absatz 1 Satz 1 ESTG spricht ja ausdrücklich davon. Und das Inkrafttreten eines DBA haben wir jetzt, Eva, vielleicht ein bisschen ausgenommen, alle nicht in der Hand. Das heißt also, wenn ein DBA in Kraft tritt, dann hat niemand von den Privaten etwas erzielt dadurch. Der Einkommensteuertatbestand besteht aber nicht nur aus dem Erfolgstatbestand, sondern eben genauso auch aus einem Erzielen, aus einem Handlungstatbestand. Wobei in der Tat Handlung sehr weit zu verstehen ist. Ich meine eben auch ein qualifiziertes Unterlassen kann dazugehören, aber qualifiziert heißt, die Steuerpflichtigen müssen dann im Grunde durch ihr Unterlassen wiederum etwas erzielen, auch erzielen wollen. Also sie müssen dieses Unterlassen zielgerichtet einsetzen, sie müssen etwas unterlassen, meinetwegen eine Wettbewerbstätigkeit, und das wird dann entlohnt und dann kann man tatsächlich sagen, auch eine Untätigkeit der Steuerpflichtigen kann, wenn der Erfolg eintritt, eine Einkommensteuer auslösen, aber das ist ja hier alles nicht der Fall. Ja, also hier haben wir ein völlig diffuses Unterlassen. Das Inkrafttreten eines DBA hat nichts zu tun mit irgendwelchen privatrechtlichen Beziehungen und trägt insofern nichts zum Reicherwerden bei. Deswegen meine ich, nach diesen allgemeinen Lehren, es fehlt der Handlungstatbestand, deswegen passive Entstrickung eigentlich nein.
Noch eine Rückfrage dazu. Ich glaube, das ist auch in dem Urteil genannt. Die Entschädigung, die ich bekomme bei einer Enteignung, ist das ein Erzielen?
Das kann ein Erzielen sein. Ich erinnere auch so ein bisschen an die Wertung in § 34 ESTG, wenn wir auch in § 24 übrigens, wenn wir Regelungen haben, bei denen letztlich Surrogate erworben werden. Ich habe es dann zwar als Steuerpflichtiger nicht auf das Surrogat angelegt, sondern auf etwas anderes, aber immerhin dieses andere wird jetzt ersetzt durch etwa eine Enteignungsentschädigung oder eine Abfindung oder so etwas. Ja, und das meine ich, darf und muss vielleicht auch mit Blick auf die Belastungsgleichheit dazu führen, dass unterschiedliche Formen, unterschiedliche Surrogate, mit denen aber doch am Ende wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gesteigert wird, dann auch gleichmäßig erfasst werden. Nur das haben wir ja hier nicht, nicht. Also wir haben ja hier einen Fall, in dem sich durch den Abschluss des DBA die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit völlig unverändert darstellt.
Jetzt sagt der BfH in Randziffer 18 aber, dieses Erfordernis einer aktiven Handlung und im Übrigen anderer Auffassung, Reimer ist hier zitiert, würde keine Bedeutung haben.
Ja, also der BfH hat eben auch recht. Ja, das würde ich auch sofort konzidieren. Wir haben eine Situation, wo natürlich diese These, die ich vorhin stark gemacht habe, Einkommensteuer nur mit Handlungstatbestand, vielleicht mit Ausnahme dieses Wortes erzielen, eigentlich nicht im Gesetz steht. Das ist Lehrbuchwissen. Ja, das ist sozusagen tradierte Ausbildung. Aber wir haben natürlich die einfach gesetzliche Möglichkeit, dass der Gesetzgeber auch innerhalb des ESTG, also etwa in § 4 Absatz 1 Satz 3 abweicht, an der Lex Specialis schafft, zu dem Wort erzielen in 2 Absatz 1 Satz 1. Parliament can do everything except making a man be a woman. Und in dem Wort Einkommensteuer in Artikel 106 des Grundgesetzes, ja, der ja in der Tat dann auch den einfachen Gesetzgeber zügeln oder beschränken könnte, findet sich dieser Handlungstatbestand wohl nicht. Also verfassungsfest ist dieses Erfordernis, dass das Erzielen eine menschliche Handlung ist, irgendeine Form von qualifizierter Tätigkeit nicht. Und insofern, meine ich, muss man tatsächlich jetzt dem BfH ein bisschen Raum geben und vielleicht können wir dem nochmal nachgehen. Also ein Ansatz wäre hier, dass man natürlich schon sagen muss, dass anders als in dem Fall von 4.1 Satz 2, also der echten Entnahme, ja, die man sozusagen als ein Nehmen ja förmlich vor sich sieht, da greift jemand in die betriebliche Kasse, um es dann ins Wohnzimmer zu bringen, ist es beim Satz 3, da fehlt eben ein Handlungstatbestand. Ja, der Wortlaut von 4 Absatz 1 Satz 3, der trägt völlig unproblematisch auch die passive Entstrickung. Also das würde ich dem BfH konzidieren. Und vielleicht kann man ja auch nochmal ergänzend sagen, der 4 ist im Prinzip jetzt auch normhierarchisch in der Lage, den Paragraphen 2 zu modifizieren. Aber da wecken sich natürlich dann auch wieder sofort Zweifel, denn auf der anderen Seite ist die Funktion von Paragraph 4 systematisch ja, die Bemessungsgrundlage zu quantifizieren. Also Paragraph 4 steht erst auf der Stufe von 2 Absatz 2. Da geht es nicht mehr um die Einkunftserzielungshandlung und deswegen eigentlich auch nicht darum, dass die suspendiert wird, ja, oder dass sie irgendwie derogiert wird, sondern der 2 Absatz 1 ist abgefrühstückt. Das bleibt eigentlich bei dem Erzielen, also dabei, dass man doch die Handlung braucht. Und deswegen bin ich im Ergebnis mit dem BfH an dieser Stelle nicht einverstanden, aber würde tatsächlich eben sagen, völlig unvertretbar ist die Annahme einer passiven Entstrickung durch Abschuss eines DBA nicht.
In Randziffer 21 versucht ja der BfH nach meinem Verständnis darauf abzustellen, dass auch das Halten einer Beteiligung eine ausreichende Handlung sein kann. Würdest du das teilen?
Ja, absolut. Ich meine, sonst könnten wir den ganzen Paragraph 20 ISTG nicht mehr fortführen. Ja, das ist völlig klar. Also diese Anforderungen an das Erzielen, an den Handlungstatbestand, die sind nicht wahnsinnig hoch. Ja, also auch das, also irgendwie das sich Verschaffen eines Kapitalvermögensgegenstands, übrigens auch bei 21 eines vermieteten Gegenstands, und dann letztlich nur das Handaufhalten, damit die Früchte reinpurzeln, das reicht. Ja, das ist etwas, was ganz eindeutig nach dem Willen des Gesetzgebers immer schon von der Einkommensteuer auch umfasst ist.
Es gibt noch einen zweiten Leitsatz in dieser Entscheidung und da geht es um den richtigen Zeitpunkt. Und zwar sagt der, die Rechtsfolge des 4 Absatz 1 Satz 3 ISTG tritt in der letzten juristischen Sekunde ein, bevor der Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts wirksam wird. Wenn man jetzt ein bisschen recherchiert, dann sieht man, die Verwaltung hatte mal eine andere Ansicht vertreten, und zwar, dass es die erste logische Sekunde nach Wirksamkeit werden des DBA sein soll. Das war in einem BMF-Schreiben aus dem Jahr 2018. Und in dem ATAT-Umsetzungsgesetz, dort hat der Gesetzgeber zu 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 ASTG formuliert, dass es ausdrücklich die letzte logische Sekunde sei. Was ist, Herr Reimer, aus Ihrer Sicht die richtige logische Sekunde? Davor, danach, genau dann?
Das ist eine super gute Frage. Der Entstrickungszeitpunkt ist eben in der Tat wahnsinnig knifflig. Und das ist hier auch in der Entscheidung ausdrücklich angesprochen. Die Frage, in welchem Streitjahr, welche Veranlagung ist eigentlich jetzt dieser Entstrickungsgewinn aus der passiven Entstrickung zuzurechnen, die ist natürlich streitentscheidend, ja, weil immer nur ein ganz konkreter Steuerbescheid Gegenstand des Verfahrens ist. Der BfH sagt, wir haben keine Entstrickungshandlung, anders als in den Grundfällen der echten Entnahme oder des echten Wegzugs. Schon das Surrogat für die, oder vielmehr das Surrogat für die Entstrickungshandlung ist das Inkrafttreten des DBA. Und das DBA tritt eben erst um Mitternacht in Kraft, nicht in der logischen Sekunde vorher. Es hat keine Vorwirkung, wirft also gewissermaßen nicht seine Schatten voraus. Und das würde an sich erstmal dafür sprechen, dass man sagt, es ist nicht die logische Sekunde vorher. Aber dann geht der Senat auch hin und sagt, dass SESTEC wollte ja eigentlich diese verschiedenen Entstrickungstatbestände damals 2005, 2006 harmonisieren, richtet den Blick auf den 6 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 ASTG. Ja, hier ist dann doch die Wegzugsbesteuerung mal relevant. Und der 6.1 Satz 3 regelt eben ausdrücklich, dass es mit etwas anderen Worten die logische Sekunde vor Inkrafttreten des neuen DBA ist, in der der Entstrickungstatbestand erfüllt wird. Nun muss man natürlich schon sagen, das ist jetzt ASTG. Im 4.1.3 ESTG fehlt eine entsprechende Regelung. Und dann stellt sich doch auch methodisch immer die Frage Analogie oder Umkehrschluss. Wenn der Satz 3 nur Fälle der passiven Entstrickung beträfe, was ja nicht der Fall ist, der betrifft auch ganz andere Fälle, in denen die Steuerpflichtigen etwa aktiv entstricken und entsprechend eindeutig formuliert wäre, dann käme eigentlich nur eine Analogie in Betracht, ja, eine Analogie zu dem 6.1 Satz 3 Nummer 3 ASTG, denn sonst könnte man den 4.1.3 vergessen, ja, und dann hätte er keinen Anwendungsfall, das kann der Gesetzgeber nicht gemeint haben. Aber weil das nicht so ist, weil der 4.1.3 ja auch sehr viele aktive Entstrickungshandlungen betrifft, zum Beispiel unseren Satz 4 von vorhin. Deswegen ist genauso gut denkbar, dass man einen Umkehrschluss zieht zum ASTG. Ja? Also dass eben hier tatsächlich dann die logische Sekunde nach Abschluss des DBA erst der maßgebliche Zeitpunkt ist. Der Witz ist nur, dann ist ja das DBA da und schützt die Steuerpflichtigen vor der Besteuerung durch Deutschland. Und das ist meines Erachtens eben der entscheidende und kritische Punkt. Die Verwaltungsauffassung zu dem frühen Entstrickungszeitpunkt, er hat aber auch den großen Nachteil, dass ja der Steuerpflichtige da eben nichts gemacht hat. Ja? Und das DBA, das wirft nicht seine Schatten voraus. Das ist eben noch nicht da, sondern das ist dann erst ab Mitternacht da und nicht um 23.59 Uhr. Also wie man es dreht und wendet, eigentlich kommt man über keinen der beiden Wege zu dem jetzt von der Verwaltung gewünschten Ziel, dass dieses Verfahren gewonnen wird. Ne? Und trotzdem hat sich der BfH dafür geöffnet.
Mit Blick auf die Uhr hätte ich den Vorschlag, dass wir nochmal über die Randziffer 38 sprechen und dann nochmal so ein bisschen rauszoomen aus der Entscheidung und uns die Frage stellen, was heißt das jetzt eigentlich im großen Bild für DBA-Verhandlungen für Deutschland und was wünscht sich eigentlich der Steuerpflichtige? Aber ich würde es vorher nochmal mit der Randziffer 38 versuchen und hier versuchen, nochmal einen Satz vorzulesen. Eine etwaige Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts zum 01.01.23 wäre im Streitfall aber von vornherein nur denkbar, wenn Spanien nach seinem nationalen Recht im Veräußerungsfall tatsächlich eine in Deutschland anrechnungspflichtige Steuer erheben könnte. Daraus würde ich jetzt mal lesen, wenn Spanien eine solche Immobilienveräußerung gar nicht besteuern würde, würde es auch keine Entstrickung geben. Wenn Spanien im weiteren Verlauf aber das nationale Recht verändern würde und eine solche Besteuerung einführen würde, würde dies dann in diesem Moment zu einer Entstrickung führen. Das finde ich wiederum eigentlich ganz überzeugend, bin aber nicht der Einzige, der das so sieht, sondern es gibt eben auch Leute, die das anders sehen. Kann man eine sehr schöne Diskussion auf LinkedIn verfolgen von Martin Weiß, Ronald Gebhardt, Andreas Bennecke und Arne Schnittger. Diese Diskussion kann ich nur jedem empfehlen, wo die unter anderem die Auffassung vertreten wird, dass doch eine solche Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts nur durch ein Abkommen entstehen könnte. Das ist jetzt die letzte Randziffer und vielleicht ist es völlig überinterpretiert und wir versuchen aus einer Entscheidung des BfHs etwas rauszulesen, was da vielleicht gar nicht drinsteckt. Aber lieber Herr Reimer, wie würden Sie auf diesen spontanen Zuruf von mir reagieren?
Also ich finde, Sie haben absolut recht. Ja, der BfH sagt in dieser Randziffer ausdrücklich, es fehlen tatrichterliche Feststellungen und für die Feststellung der Rechtslage im Ausland und natürlich dann auch erst recht der Frage, ob es dann in dem konkreten Fall auch zu einer Belastung der Steuerpflichtigen gekommen ist, sind die Finanzgerichte zuständig. Das kann der BfH auch nicht selber entscheiden. Aber der Obersatz, also der rechtliche Maßstab jetzt aus der Interpretation von 413, der steht für meine Begriffe genauso in dieser Randziffer 38, wie Sie es gesagt haben. Wenn Spanien zwar nach DBA das Besteuerungsrecht hat, aber de facto nicht besteuert und das dazu führt, dass Deutschland weiterhin seines unbeschränkt und uneingeschränkt ausüben kann, dann liegt noch keine passive Entstrickung vor.
Und zu den Herausforderungen des ausländischen Steuerrechts in der deutschen Gerichtsbarkeit können wir gerne auf die Folge mit Tibor Schober verweisen, wo wir uns ja dazu auseinandergesetzt haben. Und Tibor hat dazu Gott sei Dank auch noch im Nachgang etwas in der IWB geschrieben. Jetzt ist der Steuerpflichtige den DBA-Verhandlungen der Bundesrepublik ausgeliefert. Und die Folgen, die ihn treffen, wenn er vielleicht nicht so gut beraten ist, darauf vorab zu reagieren, treffen ihn mitunter unerwartet, zumindest jetzt einige, die diese Entscheidung nicht haben, kommen sehen. Ist mit Blick auf diese neuen Überlegungen nicht die Perspektive, liebe Bundesrepublik, hör auf, andere DBAs zu verändern? Wozu führt das mit Blick auf MLI-Entwicklungen, ja, die dazu führen, dass DBAs viel schneller und vielfältiger verändert werden können? Ansonsten ist das ja doch ein recht zäher Prozess, den man, wenn man das verfolgen möchte, schon mitverfolgen kann. Ich habe da noch keine Antwort zu, aber es sorgt doch für eine große Unsicherheit für die Steuerpflichtigen, oder?
Ja, das meine ich auch. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht die Schuld des MLI, sondern das MLI, das setzt ja letztlich nur um, was die Mitgliedstaaten, darunter auch die deutschen Vertreter, einstimmig in Paris bei der OECD beschlossen haben. Und dieser Artikel 13 Absatz 4 OECD-Musterabkommen, der also die Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Immobiliengesellschaften dem Belegenheitsstaat der Immobilie zuweist, ja, ganz vereinfacht gesprochen, der ist natürlich älter als das MLI. Und der Fehler war wohl, ich würde es wirklich auch als Fehler bezeichnen, eine solche Vorschrift überhaupt in das OECD-Musterabkommen aufzunehmen. Ja, ich kann verstehen, was dahinter steht. Das ist im Grunde jetzt die ertragssteuerliche Seite von Share-Deal statt Asset-Deals. Und da will man aber die Besteuerung des Belegenheitsstaats trotzdem irgendwie aufrechterhalten, aber mit völlig untauglichen Mitteln. Das hat längst nicht die Feinheit des Grunderwerbsteuergesetzes bei uns. Und auch das ist ja, wir alle wissen, nicht perfekt. Dieser 13 Absatz 4 ist derart leicht auch zu hintergehen, ja, auch durch Gestaltungen auf Seiten der Steuerpflichtigen, indem man etwa einfach die Bilanz aufbläht, ja, mit Bilanzverlängerung, und dann ist man unter dieser Immobilienquote von 15%, wenn man das dieses Jahr lang macht, dass der 13 Absatz 4 verlangt, dann hat man die Rechtsfolge ohnehin ausgeschaltet. Das hätten die Staaten bei der OECD vorher sehen können. Aber da ist natürlich Deutschland auch in einer politischen Disziplin, insbesondere zu Zeiten, wo dann jemand aus Deutschland auch den Vorsitz in dem Steuerausschuss der OECD führt. Und dann hat man damals vielleicht nicht intensiv genug Widerstand geleistet, aber gut ist dieser 13 Absatz 4 nicht. Und das ist aber genau das Problem, das auch zu diesem Fall hier geführt hat.
Und da kann man natürlich jetzt in Frage stellen, ob denn diese Besteuerung im Zeitpunkt des Verlusts des Besteuerungsrechts oder eben der Beschränkung tatsächlich der richtige Moment ist oder ob es nicht doch darum gehen könnte, etwas festzustellen und später beim tatsächlichen Verkauf dann eine deutsche Steuer zu erheben. Und all diese Überlegungen, das ist ja das, was der Entstrickungsbesteuerung, sagen wir mal, an grundsätzlicher Kritik entgegengebracht wird. Das werden wir heute nicht klären können. Aber einen Gedanken würde ich gerne noch einbringen. Mit Blick auf den Brexit, wozu unser Gast ja auch etwas geschrieben hat damals, was ich sehr gerne gelesen habe, hat sich der Gesetzgeber ja umfangreich darüber Gedanken gemacht, ob man nicht Abmilderung schaffen möchte für ein, ich sag mal, vergleichbares Szenario. Ja, ein Mitgliedstaat tritt aus und dies, da kann kein deutscher Steuerpflichtiger etwas dafür, wie in Großbritannien abgestimmt wurde. Aber die steuerlichen Folgen daraus hat man versucht abzumildern. Hier, vermute ich mal, wird die Bereitschaft des Gesetzgebers zu helfen sehr zurückhaltend sein. Dem muss man ja vielleicht gar nicht helfen, dem Entscheidungsfall, weil der vielleicht ja anders aus der Sache noch herauskommt. Aber muss man nicht auch hier darüber nachdenken, gesetzgeberisch aktiv zu werden, weil doch dieses Szenario, was ja zu einem Unwohlsein führt, der Steuerpflichtige macht gar nichts und die Keule des Fiskus erlangt ihn, ja, dass man darauf auch in irgendeiner Art und Weise gesetzgeberisch reagieren müsste?
Naja, was heißt reagieren, nicht? Das ist ja der Gesetzgeber selber gewesen, der auch diese passive Entstrickung, wie ich das richtig sehe, von Anfang an eigentlich mit im Blick hatte. Das sind ja nicht Überraschungen gewesen, die man nach Inkraftsetzen dieser Entstrickungsnormen erst erlebt hat, oder?
Ich bin mir nicht so sicher, ob man das von Anfang an im Blick hatte. Ich hatte hier irgendwo in der Entscheidung auch Frau Meurer im Lademann gesehen, die, meine ich, das Bilanzsteuerreferat in der Zeit auch schon oder damals noch geleitet hat. Und wahrscheinlich, ja, also da wäre ich mir nicht, da habe ich so meine Zweifel, ob man das von Anfang an im Blick hatte. Aber ja.
Man kann jedenfalls sagen, dass die Begeisterung für das Völkerrecht und eben auch für die zwischenstaatliche Abstimmung, die ja eigentlich und weiterhin primär der Vermeidung von Doppelbesteuerung dient und der Glättung von Grenzen, der Garantie von grenzüberschreitenden Investitionen, nicht, die möglichst neutral besteuert werden sollen, nicht dient. Ja? Und deswegen ist es richtig, dass intelligentere Lösungen, wenn sie mit einigermaßen vertretbarem Aufwand und einigermaßen sicher möglich sind, also etwa diese Postkartenlösung, dass man sich bei der deutschen Finanzverwaltung im Grunde meldet, wenn man dann wirklich veräußert hat, wenn dann die Realisation eingetreten ist, die sind überlegen. Und vielleicht müsste man darüber nochmal nachdenken, bei 6a StG hat ja genau das SESTEC diese Lösung auch damals gebracht. Und vielleicht ist das doch ein Vorbild eben auch für solche Fälle, jenseits des ASDG.
Vielleicht noch ein letzter Gedanke, weil in der Literatur ja ganz neue Themen aufgeworfen werden im Zusammenhang mit dem internationalen Steuerrecht, nämlich auch einen Blick in die Menschenrechtscharta oder überhaupt in die Grundrechtsdiskussion, in die Freiheitsrechtsdiskussion nochmal neu aufzunehmen, was, glaube ich, in der Vergangenheit noch nicht so diskutiert wurde. Und gerade im Zusammenhang mit der Wegzugsbesteuerung in allen Facetten oder Entstrickungsbesteuerung in allen Facetten ist das Argument vorgetragen worden, das würde gegen die Menschenrechtswürde verstoßen, weil es den Mensch zum Objekt staatlicher, man könnte vielleicht jetzt hier sagen, Willkür machen würde. Die DBA-Verhandlung ist ja zumindest jetzt mal nicht irgendwie eben von aktivem Tun des Steuerpflichtigen getragen, das haben wir ja herausgearbeitet. Der BfH hat sich tatsächlich zu dieser Diskussion auch positioniert in Randziffer 27 und hat dem Argument eine Absage erteilt. Würdest du dennoch dafür plädieren, dass man vielleicht dazu nochmal Überlegungen aufnimmt oder im breiteren Kontext vielleicht auch nochmal neue Rechtsordnungen zusammenführt?
Also was die Menschenwürde angeht, hat der BfH völlig recht. Ja, die Menschenwürde ist natürlich nicht verletzt, auch nicht durch passive Entstrickung. Es geht doch nur um Geld. Ja, die Menschenwürde hat als höchstes Grundrecht eine ganz andere, viel fundamentalere Schutzrichtung und sollte jedenfalls buchstäblich nicht zur kleinen Münze verkommen. Es gibt ja übrigens auch kaum eine Einkunftsart, in der nicht ab und zu mal die Steuerpflichtigen überraschende Vermögensmehrungen erlangen, zu denen sie eigentlich nichts getan haben. Das kann eine Dividende sein und der Kleinanleger hat aber an der Hauptversammlung nicht teilgenommen oder hat vielleicht gar nicht gewusst, dass er diese Aktie geerbt hat. Dieses Geld fließt ihm dann völlig handlungslos zu, aber ist natürlich trotzdem steuerbar und das ist auch richtig so. Und auch das ganze Erbschaftssteuerrecht setzt ja auf einen Erwerb, bei dem der Erwerber, jedenfalls beim Erwerb von Todeswegen, wirklich das reine Objekt ist. Ja, er kennt vielleicht das Testament vorher gar nicht, weiß vielleicht gar nicht, dass am anderen Ende der Welt der Erblasser gestorben ist. Also das alles ist klar, dass hier der Mensch nicht, also der Steuerpflichtige, nicht im Sinne dieser Objektformel bloßes Objekt staatlichen Handelns wird, sondern da ist gewissermaßen der Staat als stiller Teilhaber letztlich nur die Antwort darauf, dass es zu einer Vermögensmehrung beim Steuerpflichtigen, jedenfalls bei typisierender Betrachtung gekommen ist. Ja, bei unserer passiven Entstrickung ist das ja noch nicht der Fall. Die stillen Reserven sind noch nicht realisiert, aber immerhin sind es Wertsteigerungen, die man feststellen kann und muss. Insofern würde ich die Menschenrechte an dieser Stelle, so wichtig sie sonst sind, nicht nach vorne rücken, sondern meine, dass hier der Bundesfinanzhof doch mit Augenmaß das Fachrecht, das einfache Recht zum Maßstab gemacht hat.
Also ich glaube, das würde ich auch auf jeden Fall teilen. Die Frage Anwendbarkeit der EU-Menschenrechte oder der EU-Grundrechtscharta für andere Fragen, beispielsweise ja schon im Informationsaustausch thematisiert oder so, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer.
Ja, ganz genau. Also andere Grundrechte, auch die Menschenrechte der europäischen Grundrechtecharta, die wir für das Steuerrecht nochmal richtig entdecken müssten. Und in zweiter Linie die Garantien der Europäischen Menschenrechtskonvention, für die der Straßburger Gerichtshof zuständig sind, die spielen in Verfahrensfragen eine große Rolle. Ja, ich glaube sogar eine viel größere Rolle, als wir es uns gegenwärtig eingestehen. Sie können auch einen Beitrag leisten zur Staatsmodernisierung. Das sage ich jetzt gar nicht mal spezifisch mit Blick auf das internationale Steuerrecht. Das gilt schon in Europa, das gilt auch bei uns zu Hause. Wir haben doch alle gelernt, dass Grundrechtseingriffe nur zulässig sind, wenn sie erforderlich sind. Und wenn es jetzt etwa um die Erlangung von Informationen geht, die der Staat schon hat, ja, wer auch immer genau, dann könnte man doch sagen, die erneute Anforderung einer Information ist nicht erforderlich, weil die Information ja an Amtsstelle bereits vorliegt. Warum sollten das nicht mal grundrechtliche Themen sein, die uns helfen, den Staat so zu modernisieren, dass Verfahrenslasten reduziert werden?
Prima. Dann glaube ich, haben wir uns zu den Urteilen ganz hinreichend ausgetauscht. Dann schulden wir tatsächlich nur noch Nadjas abschließende Frage aus dem Off, wie gesagt, nochmals mit ganz herzlichen Grüßen. Und die würden wir vielleicht eher auf eine allgemeine DBA-rechtliche Grundsatzfrage zielen lassen. Lieber Eckhardt, zu der du, glaube ich, auch wirklich sehr fundiert Auskunft geben kannst. Ich habe das auch schon mal auf einer Tagung von dir gehört. Deswegen wäre es, glaube ich, sehr spannend für die Hörer, wenn du das hier auch nochmal teilen könntest. Nämlich die ganz grundsätzliche Diskussion statische, dynamische Auslegung. Geht das? Muss das gehen? Wie kann das gehen? Und mit welcher Begründung kann das gehen? Da haben wir ja auch eine Divergenz zwischen BfH-Rechtsprechung und, ich sag mal, bisher Position der Finanzverwaltung. Durch Veröffentlichung der Neukommentierung zu Artikel 5 auf OECD-Ebene letzten November, die ja aus Sicht der Wirtschaft zum Thema Homeoffice, Betriebsstättenbegründung etc. sehr begrüßt wird und wo die Wirtschaft eigentlich dringendes Petitum hat, diese Erkenntnisse auch für den Rechtsanwender nutzbar zu machen, glaube ich, wir haben sogar in gewissen Punkten eben eine Divergenz zwischen BfH auf der einen Seite und Wirtschaft wie Verwaltung auf der anderen Seite. Daher die Frage des Blicks der akademischen Welt, wie würdest du das Ganze einsortieren?
Ja, tolle Frage. In der Tat, der BfH hat natürlich auf seiner Seite die hohe Wertschätzung für demokratische Legitimation, auch für die rechtsstaatliche Klarheit, für die Gewaltenteilung. Gesetze müssen vom Gesetzgeber kommen und Gesetzgeber sind Bundestag und Bundesrat. Ja, das heißt also, ein Handeln von Beamten oder auch von der deutschen Botschafterin im Rat der OECD in Paris, das nicht vom parlamentarischen Verfahren, Gesetzgebungsverfahren begleitet und am Ende abgeschlossen, approbiert wird, das ist natürlich demokratisch gesehen nicht in der Lage, Gesetze zu ändern. Und zu den Gesetzen gehören auch völkerrechtliche Verträge, die eben nach Artikel 59 Absatz 2 mit dem innerstaatlichen Rechtsanwendungsbefehl ausgestattet sind. Aber ich glaube trotzdem, dass die Verwaltung ein bisschen mehr Recht hat. Und zwar aus folgendem Grund. Viele Fragen, gerade die Fragen, die es überhaupt zum BfH schaffen, sind ja keine Fragen, bei denen man mit Eindeutigkeit sagen kann, genau das sagt das DBA. Sondern wir müssen als Hermeneutiker, als Juristinnen und Juristen uns immer eingestehen, dass gerade diese mehrsprachigen Texte des Völkerrechts auslegungsbedürftig sind und dass sie gewissermaßen so ähnlich wie Verrechnungspreise ein gewisses Bedeutungsspektrum abdecken mit ihren Formulierungen. Und dann ist es eine Sache der Zuständigen, aus dem Spektrum der Bedeutung gewissermaßen die eindeutige Entscheidung zu treffen. Also eine BfH-Entscheidung endet ein Abkommen nicht, ja, sondern eine BfH-Entscheidung nutzt die Auslegungsspielräume, um dann am Ende eine der Auslegungsalternativen verbindlich zu machen. Aber welche der verschiedenen Auslegungsalternativen, das kann nun in der Tat etwas sein, was morgen anders zu entscheiden ist als heute. Denn wir haben es bei den völkerrechtlichen Verträgen mit Living Instruments zu tun. Ja, das ist eine berühmte Formulierung, die letztlich aus dem Bereich der EMRK kommt, aber für alle völkerrechtlichen Verträge gilt. Und zwar deswegen, weil das allgemeine Völkerrecht, das nach Artikel 25 des Grundgesetzes ja sogar den Gesetzen vorgeht, sagt, Verträge können auf der Auslegungsebene morgen zu anderen Entscheidungen führen als heute, weil die Staatspraxis, auch künftige Vereinbarungen zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen den Parteien anwendbare Völkerrechtssätze dazu führen, dass der Kontext eines DBA sich ändert. Und genau das passiert, wenn in Paris die deutschen Vertreter die Hand heben und sagen, wir ändern den OECD-Kommentar. Ja. Oder wir ändern die Verrechnungspreisgrundsätze. Und diese, oder auch wenn die Parteien eines DBA eine Konsultationsvereinbarung schließen, ja, Artikel 25 Absatz 3. Und diese Nachverdichtung von Abkommen ist eben nicht deren Änderung. Und deswegen muss der BfH für meine Begriffe viel stärker auf die Finanzverwaltung hören, wenn es um die Frage der späteren Praxis geht. Und zur späteren Praxis gehören eben auch die Abstimmungen, die ja immer einstimmig erfolgen müssen bei der OECD über den Inhalt des Kommentars. Und vielleicht, wenn ich darf, noch ein allerletzter Satz dazu. Auch verfassungsrechtlich ist doch völlig klar, wenn Steuerpflichtige einen neuen OECD-Kommentar bekommen, der für sie günstig ist und ein Abkommen jetzt anders günstiger interpretiert, als es vielleicht früher Verwaltungsauffassung und Rechtsprechung war, dann wissen sie, dieser neue Kommentar ist in Paris nur einstimmig zustande gekommen. Und weil Deutschland ein Mitgliedstaat der OECD ist, hat also auch die deutsche Vertreterin sowohl im Steuerausschuss als auch dann hinterher die deutsche Botschafterin im Rat der OECD die Hand genau dafür gehoben. Und dann ist es doch widersprüchlich, wenn ein oder zwei oder drei Jahre später die deutsche Exekutive sagt, nein, das gilt für uns nicht. Ja. Also und der BfH muss eben konzidieren, dass es so etwas gibt wie ein Verbot des venire contra factum proprium. Die Rechtsstaatlichkeit ist eben auch Verlässlichkeit. Und diese Verlässlichkeit dass das, was die deutschen Vertreter bei der OECD gewissermaßen den Steuerpflichtigen zu ihren Gunsten konzidiert haben, garantiert eben auch das Grundgesetz jenseits aller völkerrechtlichen Besonderheiten. Und da würde ich tatsächlich in Richtung des Bundesfinanzhofs doch für eine kleine behutsame Öffnung werben. Manchmal ist auch methodisch, was diese Anwendung völkerrechtlicher Softlaw-Regelwerke angeht, die Finanzverwaltung sogar musikalischer als die Rechtsprechung.
Ich kann nur sagen, zum Glück sind wir ein Podcast, sodass wir das aufgenommen haben. Jeder, der Spaß an Steuerrecht hat, wird, glaube ich, auch an diesen Ausführungen seine Freude haben. Wir haben heute keine Literaturhinweise. Das ist aber nicht schlimm. Darüber kommen unsere Hörer hinweg. Aber wir haben Schlussfragen. Und die Schlussfragen beginnen mit einer ganz einfachen Abgrenzung von zwei Städten. Heidelberg oder München?
Ja, natürlich Heidelberg. München großartig als Ausgangspunkt für die schönsten Bergtouren auf unserem Kontinent.
Das kann man so stehen lassen. Nationales Recht oder internationales Steuerrecht?
Ja, internationales Steuerrecht. Würde schon sagen, das ist die Königsklasse.
Und zum Abschluss, Steuerrecht in deutscher oder in englischer Sprache?
Wir machen es seit einigen Jahren im Hörsaal auf Englisch.
Das darf ich sagen, das hat Eckehardt damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter in München auch zusammen mit zwei Kollegen in München eingeführt. Das war für uns als Studenten damals auch eine ganz tolle Sache, dass wir damals auch schon einen, ich glaube Examinatorium hatten wir es genannt oder hattet ihr es genannt, in englischer Sprache hatten. Da hat man viel gelernt.
Ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ich glaube, das war länger, als wir das sonst machen, aber es war jede Sekunde wert. Zwei spannende Entscheidungen, spannende Überlegungen links und rechts. Und wenn es unseren Hörern gefallen hat oder sie Vorschläge haben für die Zukunft, dann gerne an textquartett@nwb.de. Vielen Dank ans Studio für die Betreuung. Danke an Eva, Grüße an Nadja und an Matthias, der uns leider schon kurzfristig verlassen musste. Mir hat das große Freude gemacht. Ich hoffe den Hörern auch. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Herzlichen Dank.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.